sowieso. Von RBB Kultur.
Der Polizist setzt die Mütze wieder auf, zieht sie aber nicht in die Stirn. Dann kratzt er sich an einem Ziegelstein den Schlamm von den schwarzen Lederschuhen. Die Sohle seines linken Schuhs hat sich gelöst und die offenen Nähte zittern wie Spuckefäden. Seine Schuhe sind genauso zerschlissen wie meine. »Keine Schule heute?«, fragt er. Ich habe eine Weile nicht gehustet, also sage ich, »Durchfall. Der Lehrer hat mich nach Hause geschickt.« »So, so«, sagt der Polizist. »Hast was gegessen, das dir nicht bekommen ist? Schmeckt denn Mamis Essen nicht?« »Doch, gut, es ist sehr gut.« Heute geht anscheinend alles schief. Und nur wegen Bahadur. »Der Junge, den wir suchen«, sagt er. »Kennst du den? Ist er auf deiner Schule?« »In derselben Klasse.« »Hat er was von Weglaufen gesagt?« »Bahadur kann nicht sprechen. Er stottert. Er kann keine richtigen Sätze bilden wie normale Kinder.« »Und was ist mit seinem Vater?« Der Vorgesetzte senkt die Stimme. »Hat der Junge davon gesprochen, dass ihn sein Vater verprügelt?« »Könnte schon sein, dass Bahadur deshalb weggelaufen ist, aber Faiz meint, Jins hätten sich ihn geschnappt.«
»Jins?«
Faiz sagt, Allah hätte Jins erschaffen. Es gibt gute und böse Jins, so wie es gute und böse Menschen gibt. Ein böser Jin könnte Bahadur entführt haben.«
»Faiz ist dein Freund?«
»Ja.« »Ich habe ein etwas schlechtes Gewissen, weil ich ihn einem Polizisten verpetzt habe, aber ich will ja nur bei den Ermittlungen behilflich sein. Irgendwas, das ich sage, wird zu einem so wichtigen Hinweis werden, dass es ihm hilft, den Fall zu knacken. Dann wird ein junger Schauspieler mich in einer Folge von Police Patrol spielen. Sie wird das geheimnisvolle Verschwinden eines Jungen aus dem Slum, Teil 1, heißen. Oder auf der Suche nach dem verschwundenen Stotterer. Die herzzerreißende Saga eines Lebens im Elendsviertel. Die Episoden von Police Patrol haben tolle Titel.
Es gibt jetzt schon nicht genug Platz in unseren Gefängnissen. Wenn wir nun auch Jins verhaften, wo sollen wir dann mit ihnen hin?«, fragt der Polizist.
Er macht sich über mich lustig. Aber das ist mir egal. Ich wünschte nur, ich wüsste, was er von mir erwartet, damit ich es sagen und er Bahadur finden kann. Außerdem tut mir der Nacken weh, weil ich die ganze Zeit zu ihm hochgucken muss. Der Polizist kratzt sich die Wangen. Mein Magen knurrt. Normalerweise gibt Faiz mir gezuckerten Fenchelsamen aus seiner Hosentasche gegen den Hunger. Er klaut sie aus dem Daba, wo er sonntags kellnert.
»Glaubst du, dass Bahadur sich hier gelangweilt hat?«, fragt der Polizist.
Mein Magen knurrt schon wieder und ich drücke ihn mit den Händen nach innen, damit er Ruhe gibt. »Hat seine Ma das gesagt?«, frage ich. »Sie hat sie doch gerufen, oder? Wir gehen sonst nie zur Polizei.« Ich rede zu viel, aber das Gesicht des Polizisten bleibt ausdruckslos. Er zieht die Khaki-Hose hoch, rückt seine Mütze zurecht und wendet sich zum Gehen.
»Zwei Straßen weiter gibt es einen Schuster«, rufe ich ihm nach.
Er bleibt stehen und wirft mir einen Blick zu, als würde er mich gerade zum ersten Mal sehen.
»Für Ihre Schuhe«, sage ich. »Er ist wirklich sehr gut. Er heißt Suleiman, und wenn er Ihre Schuhe näht, werden sie aussehen wie neu. Und hat der Präsident ihm einen Padma Shri für seine Verdienste verliehen?«,
fragt der Polizist. Ich reagiere nicht, weil es ein Witz ist. Allerdings ein miserabler. Er stolziert dahin zurück, wo alle anderen versammelt sind, und nickt seinem Untergebenen dreimal verstohlen zu, Teil eines Geheimzeichens, zum Beispiel zwischen Werfern und Feldspielern auf dem Cricketplatz. Paris, Faiz und ich sollten uns auch so ein Geheimzeichen ausdenken.
»Hier gibt es nichts zu sehen«, ruft der andere Polizist. »Geht jetzt alle nach Hause, und wenn ich alle sage, meine ich auch alle.«
Väter, Mütter und Kinder laufen in ihre Häuser zurück. Nur eine braune Ziege in einem gefleckten Pullover, mit dem sie fast so aussieht wie ein Leopard, kommt aus einer Tür und stößt ihren Kopf gegen seine Beine.
»Mistvieh«, sagt er,
und verpasst der Ziege einen Tritt. Ich lache.
Es kommt lauter raus als beabsichtigt. »Was gibt es da zu glotzen?« fragt mich der Beamte. »Filmst du mich etwa mit deinem Handy?« »Kein Handy«, rufe ich, bevor er mich verhaften kann. Dann trete ich langsam aus meinem Versteck, wie der Held in einem Film, der mit einer Waffe bedroht wird, und drehe die Hosentaschen nach außen, damit er sieht, dass ich nur einen Stein vom Karrenbrett der Schule dabei habe. Ich habe vergessen, ihn zurückzulegen. »Der Chokra da macht sich gleich in die Hose«, sagt sein Vorgesetzter. »Lass ihn laufen.« Ich schnappe mir meine Schultasche und sause von der Hausecke, wo ich mich verkrochen hatte, in eine Gasse, die so schmal ist, dass nur kleine Kinder, Ziegen und Hunde durchpassen. Hier bin ich sicher, auch wenn der Boden mit Ziegenkötteln bedeckt ist. Meine Schultern streifen die Wände. Der Schmutz verteilt sich auf meiner Uniform. Heute wird Ma ziemlich sauer auf mich sein. Dann schleiche ich mich wieder zum Anfang der Gasse, spitze die Ohren, um auch das leiseste Tuscheln zu vernehmen, und werfe einen Blick zurück. Der Polizist fuchtelt mit einem Stock rum, den er vom Boden aufgehoben haben muss. »Alle zurück in die Häuser«, schreit er die letzten Leute an, die noch da rumstehen. »Ihr beiden bleibt hier«, sagt er zu Bahadurs Ma und Daru Lalu. Sein Vorgesetzter geht auf sie zu und sagt was, das ich nicht hören kann. Bahadurs Ma fummelt an der goldenen Kette um ihren Hals und versucht, den Verschluss zu öffnen. Daru Lalu will ihr helfen, aber Bahadurs Ma schiebt ihn weg. Sie liebt ihre goldene Kette. Als sich vor einigen Monaten rumsprach, dass Bahadurs Ma eine 24-karätige Goldkette besitzt und nicht etwa eine Fälschung wie die funkelnden Klunker aus dem Bootbazar, meinte Papa, die hätte sie bestimmt ihrer Hi-Fi-Madam gestohlen. Aber Bahadurs Ma hat überall erzählt, dass sie ein Geschenk ihrer Madam wäre. Ma hat gesagt, Bahadurs Ma hätte Pech in der Liebe, dafür aber Glück bei der Arbeit, und dass im Leben eines jeden Menschen immer etwas gut und was anderes schief läuft. Gute oder schlechte Kinder, nette oder grausame Nachbarn, ein Schmerz in den Knochen, den ein Arzt ganz einfach heilen kann, oder eben gar nicht. Daran erkennt man, dass die Götter zumindest versuchen, fair zu sein. Ma hat zu Papa gesagt, dass ihr ein Mann, der sie nicht schlägt, lieber ist als eine Kette aus echtem Gold. Danach sah Papa ein bisschen größer aus als sonst. Jetzt öffnet Bahadurs Ma den Verschluss, legt die Kette in die gewölbte Hand und reicht sie dem leitenden Beamten. Der schreckt zurück, als hätte sie ihm Feuer angeboten. Sie wendet sich Daru Lalu zu, aber der fängt nur wieder an zu zittern. Er taugt zu nichts. Jede Wette, dass sie sich wünscht, ihre Madam wäre da. »Wie soll ich von einer Frau ein Geschenk annehmen?« sagt der Polizist. »Nein, das geht nicht.« Seine Stimme klingt so knackig wie die Äpfel, die die Verkäufer am Morgen mit Wachs polieren. Bahadurs Ma beißt die Zähne zusammen und schnappt nach Luft. Dann schlägt sie Daru Lalu aufs Handgelenk und reicht ihm die Kette. Der Polizist schaut sich um. Vielleicht will er sich vergewissern, dass niemand zusieht. Nur sein Untergebener ist noch da. Doch der zeichnet mit seinem Stock Striche in den Boden. Außerdem Büffelbaba und ich. Aber mich sieht er nicht. »Bahadur Kima, bist du sicher?« fragt Daru Lalu schließlich und schüttelt die Faust mit der Kette über ihrem Kopf. »Schon gut«, sagt sie, »macht nichts.« »Wenn ihr beiden streiten wollt, dann tut das zu Hause«, sagt der Vorgesetzte. »Ich bin nicht dazu da, eure Eheprobleme zu lösen. Aber ich kann ja... Ich muss euch wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaften, wenn ihr so weitermacht.« »Vergib uns, Saab«, sagt Daru Lalu und händigt dem Polizisten die Goldkette aus. Der lässt sie rasch in der Hosentasche verschwinden. Die Polizisten in Life Crime lassen sich nie bestechen, nicht mal von Männern. Ich fühle mich wie ein schlechter Detektiv, weil ich nicht gleich gemerkt habe, wie gemein der Polizist ist. »Was euren Sohn betrifft«, sagt er nun, »lasst ihm noch ein paar Wochen Zeit. Wenn er dann noch immer nicht zurück ist, sagt mir Bescheid.« »Saab«, sagt Bahadurs Ma, »aber sie meinten noch, sie würden sofort nach ihm suchen.« »Alles zu seiner Zeit«, entgegnet der Vorgesetzte und wendet sich dem anderen Polizisten zu. »Die Anzeigen schreiben sich schließlich nicht von selbst. Charlo, bye, na los.
Ihr seid doch bloß Querulanten, sagt der Untergebene zu Darulalu. Ihr zapft die Stromleitungen an, brennt Fusel in euren Hütten und verspielt euren ganzen Lohn. Wenn ihr so weitermacht, wird die Verwaltung Bagger herschicken, um eure Häuser abzureißen.
Als die Polizisten gegangen sind, kommt Fatima, krault Büffelbaba zwischen den Hörnern und füttert ihn mit einer Handvoll Spinat. Ich will nicht, dass unser Bastille platt gemacht wird. Wenn ich Bahadur finde, kann er sich auf was gefasst machen. Und er wird gar nicht erst versuchen, mich daran zu hindern, denn im Grunde seines Herzens weiß er, dass er es verdient.
Bahadur. Aus der Ferne beobachtete der Junge drei in Decken gehüllte Männer, die um ein Lagerfeuer hockten. Von Asche gefärbte Flammen loderten in einer großen Metallschale, die früher dazu gedient hatte, Zement auf einer Baustelle zu transportieren. Die Männer hielten wie bei einem feierlichen Ritual die Hände über das Feuer. Gelbe Funken stiegen höher als ihre Gesichter, doch ihre Hände kehrten nicht in die Falten der Decken zurück. Unter diesen Männern herrschte eine stillschweigende Kameradschaft, die in Bahadur den Wunsch weckte, älter zu sein, um bei ihnen sitzen zu können. Doch er war nur ein Junge, der sich unter einem nach Guaven riechenden Karren versteckt hielt. Ihr schwacher, süßlicher Duft senkte sich durch die verrauchte Winterluft zu ihm herab. Der Besitzer des Karrens schlief auf dem Fußweg in der Nähe, den verriegelten Rollläden eines Geschäfts zugewandt und von Fuß bis Kopf in ein Laken gehüllt, das nicht dick genug war, um sein Schnarchen zu dämpfen. Bahadur hatte unter der gefalteten Plane und den Säcken auf dem Karren vorsichtig nach Guaven gesucht, aber keine gefunden. Der Besitzer musste weite Wege zurückgelegt haben, um sie verkaufen zu können. Bahadur war nicht sicher, wie lange er die Männer schon beobachtete. Es war weit nach Mitternacht. Er wusste, dass er schlafen sollte, aber es war kalt und er wollte sich bewegen, um das Blut in seinen Adern aufzuwärmen. Er kroch aus dem Versteck und wandte sich wieder den Männern zu. Sie tranken aus derselben Flasche. Jeder nahm einen Schluck und wischte sie am Ärmel seines Pullovers ab, bevor er sie weiterreichte. In einer Stunde würden sie neben dem Feuer schlummern, den Kopf auf einem Ziegelstein, die Beine zur Hälfte von über die Straße gebreiteten Decken bedeckt. Die Gassen des Budbazars klafften um Bahadur wie aufgerissene Dämonenschlünde. Er hatte keine Angst. Im Unterschied zu früher, als er angefangen hatte, im Freien zu schlafen. In Nächten, in denen seine Mutter in der Wohnung ihrer Madam blieb, um deren fieberndes Kind zu pflegen oder Gäste zu bedienen, wenn es eine Party gab. Bis dahin hatte Bahadur den Markt nur bei Tag gekannt, wenn er von Menschen, Tieren, Fahrzeugen und Göttern wimmelte. Letztere herbeizitiert durch Gebete, die aus den Lautsprechern eines Tempels, eines Gurdwaras und einer Moschee drangen. All diese Düfte und Klänge waren so intensiv, dass er sie mit Begeisterung aufsog. Als er sich dann mit 7 zum ersten Mal spät nachts aus dem Haus schlich, um seinem Vater zu entkommen, erschreckte ihn die Stille des Bazars. Der Himmel zerfloss schwarz und blau über dem Wirrwarr von Leitungen und verstaubten Straßenlaternen. Der Markt war fast leer, abgesehen von den schrumpeligen Formen schlafender Männer. Dann gewöhnten sich seine Ohren an das ferne, gleichmäßige Dröhnen der Schnellstraße. Seine Nase lernte, den zartesten Hauch eines stundenalten Geruchs einzufangen. Girlanden aus Ringelblumen, mit einer Prise Chard bestäubte Papayascheiben, in Öl gebratene Puris, um in den dunklen Ecken seine Schritte nach rechts oder links zu lenken. Seine Augen lernten, die Straßenköter in den Gassen an ihren gebogenen Schwänzen oder den weißen Flecken auf ihrem braunen oder schwarzen Fell auseinanderzuhalten. Jetzt war er schon fast 10, alt genug, um auf eigenem Bein zu stehen, obwohl er das seiner Mutter niemals sagen würde. Sie wusste nicht, dass er hierher kam. Und durch die fuselgetrübten Augen seines Vaters schien die Welt schon längst so entrückt, dass er nicht mehr in der Lage war, Menschen von Schatten zu unterscheiden. Wenn seine Mutter nachts nicht da war, beschwatzten seine Geschwister die Tanten in der Nachbarschaft, sie bei sich aufzunehmen. Sie glaubten, irgendein Freund der Familie würde dasselbe auch für ihn tun. Aber Bahadur wollte keinen Platz auf einem überfüllten Fußboden. In jedem Haus, sogar in dem seines einzigen Freundes Omwir, gab es eine Tschatschi, die zu oft mit der Zunge schnalzte und die Götter bat, den Fluch zurückzunehmen, mit dem sie Bahadur verwünscht hatten. Oder Kinder, die ihn auslachten, wenn ihm die Worte im Hals stecken blieben. So sehr er sich auch anstrengte, sie auszuspucken. Für sie war er immer der Idiot oder Trottel oder Kakakakaka oder Hehehe-Roro. Sie nannten ihn Rattenfresser und fragten ihn, ob seine Mutter die vollgeschissenen Klos im Bastille schrubbte. Im nächtlichen Bazar gab es das alles nicht. Er musste mit niemandem sprechen. Wenn er wollte, konnte er sich sogar als Prinz gebärden, der im Gewand eines Straßenkinds sein Königreich inspizierte. Die verriegelten Rollläden lagen in Wellen. Die Kälte holte ihn ein, egal wie schnell er ging. In der Nähe eines Fahrers, der unter einer Decke auf dem Rücksitz seiner Fahrradrikscha schlief, blieb er stehen. Am Lenker hing eine weiße Plastiktüte, die der Mann für sein Mittag- oder Abendessen benutzt hatte. Und jetzt war nur noch etwas Dunkles, Dickflüssiges am Boden darin. So leise wie möglich band er sie los, lief ein Stück weiter und besah sich den Inhalt. Eine Kelle schwarzer Linsen, die er mit in den Nacken gelegten Kopf verschlang. Es war schon die dritte Nacht, die er im Bazar herumgeisterte. Mit der nächsten ordentlichen Mahlzeit konnte er am Dienstag rechnen, wenn seine Mutter zurückkam. Aber es war erst Samstag und die Stunden zogen sich dahin, dunkel und endlos wie der Himmel. Er warf die Tüte in einen Gulli, kniete sich anschließend auf den Boden und wühlte in einem Müllhaufen in der Nähe der Buden, die tagsüber Pabdi Chat und Alutikis mit Quark oder Tamarinden-Chutney verkauften. Doch die Tiere vom Markt waren ihm zuvorgekommen. Er wischte sich die Hände an der Unterseite einer weggeworfenen Aluschale ab und stand auf. Etwas Schweres hatte sich in seiner Brust festgesetzt. Die Luft war schneidend vom Rauch. Bald würde aus dem Kitzeln in seiner Nase ein Hustenanfall werden und er würde keine Luft mehr bekommen. Er wusste, dass das vorbeigehen würde, vielleicht schon nach wenigen Minuten. War es nicht unfair, dass er um Dinge wie das Sprechen oder Atmen ringen musste, die für andere ganz selbstverständlich waren? Aber er war es leid, die Götter zu verfluchen oder sie mit Gebeten für sich einzunehmen. Er ging etwas weiter zu Hakims Elektrowerkstatt, seinem Lieblingsplatz auf dem Bootbazar. Hakim Chacha erwartete keine Worte von ihm, sondern brachte ihm etwas über durchgebrannte Kondensatoren und lose Leitungen bei, und er bezahlte ihn für die Arbeit, die er im und um den Laden herum erledigte, obwohl Bahadur das auch umsonst gemacht hätte. Bahadurs Mutter hatte mal zwei Jungs angeheuert, um einen klapprigen Kühlschrank und einen Fernseher nach Hause zu tragen, die eine Hi-Fi-Madam auf einer Müllkippe in der Nähe ihres Bastille entsorgt hatte. Bahadur hatte beides im Nu repariert und auf Vordermann gebracht. Hakim Chacha sagte, Bahadur sei begabt. Wenn er groß war, würde er Ingenieur werden und selbst in einer Hi-Fi-Wohnung wohnen. Bahadur wünschte, er hätte einen Vater wie Hakim Chacha. Jedes Mal, wenn er während der vergangenen beiden Tage in den Elektroladen gekommen war, hatte Chacha ihm in Zeitungspapier eingepackte, mit Salz geröstete warme Erdnüsse gekauft. Und das, ohne zu wissen, dass Bahadur hungrig war. Einige davon hatte sich Bahadur für später in die Tasche seiner Jeans gesteckt. Doch inzwischen waren alle weg. Ohne große Hoffnung vergewisserte er sich erneut und vergrub die Hände tief in den Taschen. Als er sie wieder herauszog, klebten ein paar Fetzen papierdünner Schale an seinen Fingerspitzen. Er leckte sie ab, schmeckte das Salz und dachte zu spät daran, dass er davon Durst bekommen würde. Allmählich drifteten erste Smogfetzen um die Straßenlaternen. Bahadur trank die Luft in großen Zügen und rollte sich auf einer Rampe vor der Reparaturwerkstatt zusammen, die Knie an die Brust gezogen, die Arme um den Oberkörper geschlungen. Ihm war noch immer kalt. Er stand wieder auf und fand zwei rote, schmutzstarrende Pappkartons vor der Tür des Ladens nebenan, die er sich über die Beine legte. Aber sie waren unbequem und hielten die Kälte nicht ab. Er schob sie beiseite und legte sich wieder hin. Der Smog sah aus wie der Atem des Teufels. Er verschluckte das Licht der Laternen und machte die Dunkelheit noch dunkler. Um sich zu beruhigen, dachte Bahadur an alles, was er gern tat. An den orangeroten Ohren der blauen Spielzeugelefanten Kuzin, die ihren Rüssel um ein Elefantenbaby von der Größe eines Golgappa schmiegte, gekauft aus einer Laune heraus bei einem Straßenverkäufer im Bootbazar. In Gummireifen schaukeln, die in den Ästen der Zahnbürstenbäume hingen, sich die Hände an einem in Stoff gewickelten, warmen Ziegelstein wärmen, den seine Mutter ihm in kalten Vollmondnächten gab. Er stellte sich vor, wie sie ihm die Brust mit Vigvaporub einrieb, obwohl er das nur aus dem Fernsehen kannte und sie diese Salbe gar nicht im Haus hatten. Doch es tröstete ihn und er beschloss, an dem Bild festzuhalten, bis er einschlief. Dann eine Bewegung in der Gasse, die er als Erschütterung im Boden spürte. Er horchte auf Schritte. Doch da war nichts. Bilder, an die er sich nicht erinnern wollte, schossen ihm durch den Kopf. In einer Sommernacht vor 2 Jahren hatte ihn ein Mann, der nach Zigaretten stank und einen Schnurrbart so dick wie ein Eichhörnchenschwanz trug, mit einer Hand gegen eine Mauer gedrückt und mit der anderen den Knoten seiner Salva gelöst. Bahadur zitterte ein wenig. Er spürte den harten Griff des Mannes. Bis heute. Ein paar Arbeiter auf dem Heimweg hatten mitbekommen, was da vor sich ging, und den Mann verjagt, sodass Bahadur genügend Zeit zum Weglaufen blieb. Anschließend hatte er sich monatelang nicht mehr im Bazar herumgetrieben, bis seine Ängste nachließen und das Temperament seines Vaters erneut aufflammte. Bahadur überlegte, ob er sich eine andere Stelle zum Schlafen suchen sollte. Die Gasse vor der Reparaturwerkstatt war zu abgelegen. In jeder anderen Nacht wäre es in Ordnung gewesen, doch wer wusste schon, was für Bestien sich in diesem Smog herumtrieben und darauf warteten, ihm die Zähne ins Fleisch zu bohren. Woher kam der ganze Smog überhaupt? So hatte er ihn noch nie gesehen. Tauben tappten gurrend auf dem Dachüberhang herum. Dann, plötzlich, flatterten sie wie aufgescheucht davon. Er setzte sich auf und starrte ins Dunkel, während er sich mit beiden Handflächen auf die Rampe stützte. Steinchen bohrten sich in sein Fleisch. Eine Katze miaute. Und gleich darauf bellte ein Hund, als wollte er sie zum Schweigen bringen. Bahadur dachte an die Geister, nach denen der Bootbazar benannt war. Die freundlichen Seelen der Menschen, die vor Hunderten von Jahren hier gelebt hatten, als die Mogulen das Land beherrschten. Allah ki kasam, hatte Hakim Chacha einmal zu Bahadur gesagt. Sie werden uns nichts Böses tun. Wenn sich tatsächlich ein Geist aus dem Bazar näherte, wollte er ihm vielleicht nur beim Atmen helfen oder ihm sagen, dass es dumm war, in so einer Nacht im Freien zu schlafen. Wenn er dem Geist sein Gesicht mit dem Abdruck der Hand seines Vaters darauf zeigte, würde er ihm vielleicht erlauben zu bleiben. Hakim Chacha verlor niemals ein Wort über Bahadurs Wunden oder die Pflaster, die seine Mutter darauf klebte. Doch erst am Tag zuvor hatte Bahadur in der Reparaturwerkstatt sein Spiegelbild auf dem Schirm eines uralten Fernsehers gesehen, hinter dem er die wertvollen Sachen versteckt hatte, die er nicht zu Hause aufbewahren konnte. Und der blaue Fleck um sein Auge glänzte ebenso dunkel wie der Fluss, der die Stadt in 2 Hälften teilte. Bahadur sagte sich, dass er albern war. Geister und Ungeheuer lebten nur in den Geschichten, die sich die Leute erzählten. Doch in der Luft pulsierte die Furcht, greifbar wie Reibungselektrizität. Er glaubte, weiß umrissene Phantomkörper zu sehen, Münder ohne Lippen, die von seinem heftigen Atem angezogen wurden. Vielleicht sollte er aufstehen und nach Hause laufen. Vielleicht sollte er heute Nacht an Omvirs Tür klopfen. Doch die Kälte lähmte ihm die Knochen. Sie fühlten sich so spröde an, als könnten sie jeden Augenblick splittern. Er wünschte, die Dunkelheit würde verschwinden, der Mond aufgehen und die Männer, die er am Lagerfeuer gesehen hatte, würden durch diese Gasse kommen. Der Smog legte sich ihm um den Hals wie die Schlinge eines groben Stricks. Jetzt konnte er es hören. Das Trippeln der Beuteldachse, die in Horden nach Krümeln jagten. Das Wiehern eines Pferdes in der Nähe
das Scheppern eines von einer Katze oder einem Hund umgestoßenen Metalleimers und dann die langsamen Schritte von irgendjemand oder irgendetwas, das ihn bestimmt holen kam. Er öffnete den Mund, um zu schreien, doch es ging nicht. Der Schrei blieb ihm im Halse stecken, wie all die Worte, die er niemals hatte sagen können.
»Das ist unsere letzte Nacht. Im Bastille«, sagt Ma.
»Kein Grund für so ein Schmierentheater«, entgegnet Papa. »Was, wenn wir alles verlieren?«, meint Bruno Didi.
Ich sitze mit gekreuzten Beinen auf dem Bett und gucke zu, wie Ma auf dem Fußboden alles beiseite räumt. Zuerst stapelt sie unsere Bücher, Plastikhocker und die Töpfe, in denen Bruno Didi und sie Wasser vom öffentlichen Hahn holen, an der Wand. Auf dem frei gewordenen Platz breitet sie ein rosafarbenes Bettlaken mit vom vielen Waschen gebleichtem schwarzen Blumenmuster aus. Dann nimmt sie die Sachen, ohne die wir nicht auskommen, und häuft sie auf das Laken. Unsere besten Kleider, darunter meine in Plastikfolie verpackte Schuluniform, ihr Teigholz und das Roti-Brett. Eine kleine Statue von Ganesha, die Papa vor Jahren von Dada geschenkt bekommen hat. Der Fernseher bleibt auf dem Regal. Er ist zu schwer. Wir könnten ihn nicht tragen.
»Seit wann ist unser Haus die Kulisse für einen Bollywood-Film, hä, Jay?« fragt Papa mich. Er sitzt mit der Fernbedienung in der Hand neben mir. Ich streiche seinen zerknitterten Hemdkragen glatt. Der ist durchgescheuert. So kräftig mussten Bruno Didi und Ma schrubben, um Schmutz und Farbflecken rauszukriegen.